Letzte Woche haben wir die Auferstehung gefeiert. Es war Ostersonntag. Da habe ich eine Botschaft gehalten. Todesauferweckung, warum unglaublich? In der Botschaft ging es darum, dass eine Todesauferweckung nicht für undenkbar gehalten sein sollte. Wenn jemand nicht bereit ist, die Möglichkeit eines Schöpfergottes einzuräumen, dann brauchen wir gar nicht darüber zu diskutieren, ob derselbe Gott, der das Leben schuf, es zurückerstatten könnte. Wenn man nicht an das Übernatürliche glaubt, dann braucht man gar nicht über die Todesauferweckung zu diskutieren. Denn eine Todesauferweckung fällt auf jeden Fall in die Kategorie des Übernatürlichen, nicht wahr? Das Übernatürliche ist nicht nur nicht natürlich, sondern in unserer Erfahrung nicht das Gewöhnliche. Die Bibel gebraucht verschiedene Worte, um den Aspekt des Außergewöhnlichen Ausdruck zu verleihen. Das Wort, das wir am öftesten damit in Verbindung bringen, ist Wunder. Ein Wort, das auf die Reaktion der Menschen hindeutet. Man wundert sich und sagt, das ist nicht normal. Man ist überrascht, weil man mit so etwas nicht gerechnet hat. Es handelt um etwas, das den Erwartungen übersteigt. Ein Wunder. Ein anderer Begriff, der das Außergewöhnliche und Übernatürliche beschreibt, ist Kraftwirkung. Kraftwirkung ist ein Begriff, welcher darauf hindeutet, dass es um eine Kraft handelt, die mehr ist als normal. Heutzutage würde man mit Bewunderung sagen, stark. Schon gehört? Also wir haben vor ein paar Abenden ein Spiel gespielt. Die Jungen sollen raten, was aus der älteren Generation ist. Und wir sollten versuchen, Begriffe aus der jüngeren Generation zu erraten. Ich sage euch, ich wusste nicht, was ein Squad ist. Ich wusste nicht, was es heißt, jemanden zu ghosten. Also ich habe eine Menge, ja, ich sehe schon, wer, also alle, die lächeln, die wissen Bescheid und alle, die so gucken, die wissen nicht, was das bedeutet. Aber ihr wisst ja nicht einmal, wer Sly Stallone ist, okay? Und meine Generation wusste, wer Rocky ist, okay? Also das sind die Unterschiede. Na was, warum habe ich das gesagt? Ach so, stark, sagt man. Ja, oder ist das wirklich alt? Also vielleicht habe ich nur gezeigt, was man zu meiner Zeit gesagt hat. Naja, gut. Es gibt generell zwei Erklärungen für Dinge, die uns in Erstaunen versetzen. Das muss ja viel Zeit gekostet haben. Zum Beispiel sehen wir ein Gemälde. Das hat aber lange gedauert. Die Sistine Kapelle zum Beispiel. Oder das muss ja viel Kraft gekostet haben. Ich will euch ein Beispiel aus der Physik geben. Sagen wir, es gibt ein schweres Objekt, das angehoben sein muss. Sagen wir, eine große Steinkugel soll 1 Meter hoch. Ich kann versuchen, wie ich will. Ich kann diesen Stein nicht um 1 Zentimeter nach oben anheben. Ganz von 1 Meter zu schweigen. Aber ich kann den Stein, die Steinkugel, auf dem Gehweg, der eine leichte Neigung hat, 200 Meter lang rollen und den Stein dann aus einer anderen Richtung an dieselbe Stelle bringen. Mit viel Kraft kann die Arbeit in kurzer Zeit über eine kurze Distanz gemacht werden oder ich kann über längere Zeit und eine längere Distanz, eigentlich mit mindestens genauso viel Kraft, mehr sogar, wenn man die Reibung hinzunimmt, aber ich kann dieselbe Arbeit tun. Was sehen wir in der Schöpfung? Gott hat viel Kraft und schafft das Universum in kurzer Zeit. Was sehen wir in der Evolution? Ich meine von der Theorie zumindest, okay, wenn man dahinter stehen würde. Die Evolution wird vielleicht nicht leugnen, dass viel Kraft erforderlich war, aber der Prozess ist gehirnlos und ungesteuert. Braucht es fast unendlich viel Zeit, um zustande zu kommen. Das Unmögliche würde möglich sein, vorausgesetzt, es würde dafür ausreichend Zeit geben. Die Rede ist von Jahrmilliarden, wenn selbst diese ausreichen würden. Und Leute, die pfiffig sind in der Gentechnologie, sie sagen, selbst die Jahrmilliarden würden nicht reichen für die Änderungen, die erforderlich sind, damit ein Lebewesen von sich zustande kommen würde, durch Mutation etc. Wenn aber etwas Großes in kürzester Zeit passiert, dann ist es ein Hinweis auf nicht unendlich viel Zeit, sondern unendlich viel Kraft. Wenn jemand behauptet, Gott habe in 6 Tagen das Universum gemacht, könnte ein anderer dazu sagen, warum hat er sich dafür so viel Zeit genommen? Warum hat es so lange gedauert? 6 Tage? Boah, warum so lang? Klar hätte Gott es viel schneller machen können, denn Gott ist omnipotent, hat alle Kraft. Aber er hat sich dafür Zeit gelassen, 6 Tage, um uns eine zeitliche Muster zu geben, mit der wir zurechtkommen. Du und ich haben nicht unendlich viel Kraft. Bei uns dauert es eben, das zu machen, was wir machen. Und wir brauchen zwischendurch auch Ruhe und Erholung, etwas, was er nicht braucht. Denn Allmacht kann man nicht erschöpfen. Aber etwas, wofür Gott sich Zeit nahm, ist die Ruhe. Deshalb hat er uns 6 Tage gegeben, woran wir arbeiten, und einen 7., woran wir uns ausruhen dürfen. Aber um zu unserem Thema des Übernatürlichen und des Außergewöhnlichen zurückzukehren, Gott kann Übernatürliches machen. Deshalb werden diese nicht nur Wunder, sondern auch, was war der zweite Begriff? Ich hab's, habt ihr's? Kraftwirkungen tun. Ein anderer, dritter und letzter Begriff ist Zeichen. Dieser Begriff deutet darauf hin, dass das, was geschieht, eine Lektion erteilen soll. Man sollte anhand von einem Zeichen sichtbare Hinweise oder Bestätigungen über Lehren oder Wahrheiten bekommen, von denen man vielleicht gehört hat. Sie sind ein Wink Gottes, ein Hinweis auf etwas, was er will, dass wir wissen. Zeichen sind gegeben, damit derjenige ausgewiesen wird, der das Zeichen macht. Die Juden kamen zu Jesus und sagten, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus sagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Ein Tempel ist ein Gotteshaus. Er sagte, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder errichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran und sie glaubten. Johannes 2, Abvers 18. Wer ist Jesus? Das ist es, was Gott uns klar machen will. Und um es uns klar zu machen, gibt er uns ein Zeichen. Römer 1, Vers 4 sagt, Jesus Christus, unser Herr, ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft. Wodurch? Durch die Auferstehung von den Toten. Gott will, dass wir ihm unseren Glauben schenken, wenn er uns ein Zeichen gibt. Und vielleicht sollte ich einen Moment nehmen, um auf den Begriff Glaube Bezug zu nehmen. Vielleicht kennt ihr den Namen John Lennox. John Lennox sagt, er ist wissenschaftlich, ich glaube, an Oxford, zumindest gewesen. Nun, ich kenne nur einen Weg, um zu entscheiden, was man glauben soll, nämlich auf der Grundlage von Beweisen, sagt Lennox. Sehen Sie, es gibt eine gewisse Verirrung über den Glauben. Viele Menschen haben Dawkins' Definition von Glauben akzeptiert, die besagt, dass man glaubt, wenn es keine Beweise gibt. Das ist aber Unsinn. Glaube ist ein gewöhnliches Wort, es ist nicht nur ein religiöses Wort. Es bedeutet Vertrauen. Und normalerweise, so vermute ich, sagt John Lennox, trauen Sie alle weder Fakten noch Menschen ohne Beweise zu haben. Sonst sind Sie ein bisschen dumm. Na, ich zitiere, okay. Und Ihr Bankdirektor wird Ihnen keinen Kredit gewähren, wenn Sie keine Sicherheiten vorweisen können. Wir alle wissen, was evidenzbasierter Glaube ist, Aber irgendwie wurde von Dawkins und Co. das Wort verbreitet, dass Glaube ein Laster sei, weil es bedeuten würde, zu glauben, wo es keine Beweise gibt. Und das ist Blödsinn. Das ist blinder Glaube. Und der ist sehr gefährlich. Das Christentum ist evidenzbasiert. Hören Sie sich das an. Johannes sagt am Ende seines Evangeliums, Jesus tat noch viele andere Zeichen vor den Augen seiner Jünger, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, die ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Mit anderen Worten, hier sind die Beweise, auf denen der Glaube beruht. Dann setzt Lennox fort, wie entscheiden Sie sich nun zwischen den Religionen? Denken Sie nur kurz an die drei großen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Wenn es um Christus geht, glauben meine jüdischen Freunde, dass Christus, sie würden sagen Jesus oder Yeshua, oder, aber er sagte Christus, dass Christus gestorben und nicht auferstanden ist. Ich als Christ glaube, dass er gestorben und auferstanden ist. Meine muslimischen Freunde glauben, dass er nicht gestorben ist. Diese drei können nicht gleichzeitig wahr sein. Deshalb lade ich die Leute einfach ein, die Beweise zu untersuchen. Es gibt eine rationale, forensische Verteidigung dafür. Okay, das war etwas, was ich aus einem YouTube-Video entnommen habe, aus englischer Sprache. Deshalb will ich heute, dass wir über das hinausgehen, was wir letzte Woche gefragt haben. Letzte Woche ging es darum, ob die Todesauferweckung plausibel ist. Ist es denkbar? Wenn man sagt, nein, ist sie nicht, braucht man nicht weiter zu hören. Obwohl ich hoffe, dass ihr es trotzdem werdet. Okay? Ein Mensch, der gegen seinen Willen überzeugt wird, ist immer noch derselben Meinung. Auf Englisch, a man convinced against his will is of the same opinion still. Ein Mensch, der gegen seinen Willen überzeugt wird, ist immer noch derselben Meinung. Aber für die Leute, die bereit sind, Gott die Fähigkeit einzuräumen, nicht nur aus Staub des Erdbodens einen Menschen zu machen und in seine Nase Odem des Lebens zu atmen, sondern aus einem toten Menschen wieder einen Lebenden zu machen, ob er wieder zu Staub geworden ist oder nicht, das sei dahingestellt. In Jesu Fall eben nicht, denn er hat die Verwesung nicht gesehen. Mit einem solchen Menschen, der bereit ist zuzugeben, Gott könnte das, kann man zusammen die Beweislage anschauen und gemeinsam untersuchen, ob diese überzeugend ist. Und ich würde sagen, die Beweislage ist nicht nur ein bisschen überzeugend, sondern sie ist erdrückend. Nun, was würde erforderlich sein, damit eine Todesauferstehung stattgefunden hat? Es muss einen Menschen mit einem Körper gegeben haben, der gestorben ist. Klar? Okay. Ein Mensch ist gestorben. Es muss einen Menschen geben, der in seinem Körper wieder am Leben ist. Das war zwei. Und wenn beide eins und zwei der Fall sind, gibt es nur eine einzige Erklärung. Es hat dazwischen eine Todesauferweckung stattgefunden. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Darüber sind die Christen und Atheisten einig. Wir müssen die Auferstehung selbst eigentlich nicht beweisen. Das heißt, man muss sie nicht beobachtet haben. Wenn ein Auferstehender oder ein Auferstandener vor dir steht, da muss auch eine Auferstehung stattgefunden haben. Ist das logisch? Ist das klar? Es ist nur die Frage, was würde dazu gehören, wenn es möglich wäre? Vor dieser Annahme bräuchte man eigentlich nichts zu fürchten. Wo es keinen Auferstandenen gibt, gibt es auch keine Auferstehung, kein Problem. Wo es aber einen Auferstandenen gibt, hat auch eine Auferstehung stattgefunden. Und das könnte für manche doch ein Problem sein. Aber warum muss das ein Problem sein? Darf es das etwa nicht geben? Und wenn nicht, warum nicht? Wer sagt das, dass es nicht sein darf? Du? Wer macht hier die Spielregeln? Wenn es auch kein Spiel ist, sondern todernst. Dass Nummer eins der Fall sein könnte, wird durch die Existenz von Milliarden von Menschen bewiesen, die mittlerweile gestorben sind. Das ist das Normalste, was es auf Erden gibt. Das weiß selbst meine kleine Enkelin, die mir von Friedhöfen, sie sagt Friedenhof, erzählt. Aber sie kann ganz gut Englisch und Deutsch, aber sie ist noch jung. Ob Nummer drei, die Todesauferweckung, der Fall ist, hängt von Nummer zwei ab, von einem Gestorbenen, der wieder lebt. Es sollte also keine Frage sein, was der Mensch wahrhaben will, sondern nur, was wahrhaftig passiert ist. Christen sagen zu Ostern, und letzte Woche haben wir auch gesagt, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Genau, wahrhaftig. Willst du die Wahrheit haben oder nicht? Lassen wir uns dorthin nehmen, wo die Tatsachen uns hinführen. Oder wollen wir etwa sagen, nein, was nicht sein darf, ist auch nicht passiert. Das heißt Ignoranz und dagegen ist kein Kraut gewachsen. Stichwort Kraut bzw. Medizin. Der Arzt Lukas, dessen Evangelium wir heute mindestens zweimal erwähnt haben, in dessen Evangelium wir die Weihnachtsgeschichte auch lesen, hat eine Fortsetzung zu seiner Lebensbericht Jesu geschrieben, zu seinem Lebensbericht Jesu geschrieben. Teil 1 seiner Jesu-Biografie ist das Lukas-Evangelium. Teil 2 seiner Jesus-Biografie nennt man die Apostelgeschichte. Das ist das, was Jesus, seitdem er in den Himmel gegangen ist, tut. Biografie Teil 2. Ich will, dass wir die ersten drei Verse in der Apostelgeschichte lesen. Ich lese sie vor, Apostelgeschichte 1, 1 bis 3. Den ersten Bericht, Bezug wird genommen auf Jesu Biografie Teil 1, auf das Lukas-Evangelium. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, geht hinaus in aller Welt und verkündigt das Evangelium. Vers 3, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Wir haben heute den achten Tag seit dem Auferstehungstag, den wir Ostern nennen. In den Versen 1 und 2 sehen wir, dass Dr. Lukas auf einen Bericht Bezug genommen hat, worin die Rede von einem Menschen namens Jesus ist, der lebte. Hier in Vers 3 ist die Rede von seinem Tod. Aber warum steht das Wort Leiden und nicht Sterben da? Weil die Art, wie er litt, schon ausführlich in dem ersten Bericht beschrieben wurde. Lukas will nicht mit dem Wort Leiden behaupten, wie es der Islam tut, dass Jesus nicht gestorben wäre. Dass er gestorben war, das hat er in dem Lukas-Evangelium zweifelsfrei unter Beweis gestellt. Und auch diese Stelle selbst, Apostelgeschichte 1, gebraucht andere Worte, die beschreiben, was Lukas mit dem Begriff Leiden gemeint hat. In Vers 3 steht, dass er sich nach seinem Leiden als lebendig erwiesen hat. Nicht, hallo, ich lebe noch, sondern Friede euch, quasi ich bin wieder am Leben, wieder am Leben. Und wie hat er sich als lebendig erwiesen? Das steht, durch viele sichere Kennzeichen, die während 40 Tagen geschehen waren. Während dieser 40 Tagen ist er nicht, wie früher mit seinen Jüngern, ständig unterwegs gewesen, sondern ist ihnen immer wieder vorübergehend erschienen. An dieser Stelle ist es aber zu erkennen wichtig, dass es verschiedene Arten von Beweisen gibt. Es gibt wissenschaftliche Beweise, die man in einem Labor wiederholen kann. Und es gibt historische Beweise, die nicht in einem Labor wiederholt werden können, die aber nicht weniger wahr sind als die sogenannten wissenschaftlichen Beweise. Beweise in einem Labor sind das, was man in Experimenten wiederholen kann. Beweise in einem Gerichtssaal sind glaubwürdige Augenzeugen. Dazu kommen hinzu viele Indizienbeweise. Josh McDowell, der früher Agnostiker oder Atheist war, nennt sehr strukturiert und ausführlich Beweise für die Auferweckung Jesu in seinen Büchern die Bibel im Test. Es gibt auch das andere Buch, Wer ist dieser Mensch? Und die Tatsache der Auferstehung. Von Wer ist dieser Mensch habe ich einige Exemplare noch, die ich gerne verschenke. Und diese geben auch sehr klare Indizien für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu. Er fängt mit den Sicherheitsmaßnahmen an, die verhindern sollte, dass etwas schief geht. Die Römer, die Juden wollten verhindern, dass man sagt, er sei auferstanden. Okay? Josh McDowell konzentriert sich auf den römischen Prozess, der ihn zu Tode verurteilt hat und ihn vor der Kreuzigung schon halb tot hinterlassen hat, dass er ausgepeitscht wurde. Manche starben allein daran. Dann erklärt McDowell detailliert die grausame Folterungsmethode einer Kreuzigung, die niemand überleben könnte, wenn sie nicht frühzeitig abgebrochen sein würde. Es gibt in der Geschichte, glaube ich, 3 Fälle, wo Menschen von dem Kreuz frühzeitig entfernt wurde, wovon nur 2 oder wenn es 2 waren, nur einer überlebt hat. Der andere starb trotzdem, obwohl er entfernt wurde von dem Kreuz. McDowell geht dann auf die Methodik ein, wie die Juden ihre Tote einwickelten, woraus kein Mensch von einem Halbtoten, ganz zu schweigen, sich hätte befreien können. Selbst Lazarus, ihr kennt die Geschichte in Johannes 11, wo Jesus Lazarus auferweckt hat, selbst Lazarus musste durch andere von seinen Grabkleidern befreit werden. Niemand hätte sich selbst daraus befreien können. Dann schreibt McDowell von dem großen Stein, der im Wege stand, vor der Tür des Grabs. Dann auch von der römischen Wache, die übermannt sein musste oder müsste. 20 bis 30 durchtrainierte Soldaten, deren Leben auch davon abhing, ihre Aufgabe erfolgreich auszuführen. Dann auch von dem römischen Siegel, welches, sollte es unbefugt gebrochen werden, mit der Todesstrafe zu ahnden war. Nach diesen Sicherheitsmaßnahmen setzt sich McDowell mit dem, was aber danach passiert ist, auseinander. Das Siegel wurde tatsächlich gebrochen. Das Grab war doch leer. Der große Stein war an einer komplett anderen Stelle. Die römische Wache war ohne Erlaubnis nicht an der ihnen zugewiesenen Stelle. Der Leichnam fehlte, die Grabkleider aber nicht. Jesus wurde mehrfach lebend gesehen, und zwar zuerst von solchen, deren Aussage in jüdischen Gerichtsprozessen nichts galt, von Frauen. Interessant ist, die Evangelien weichen nicht von der Tatsache zurück, dass Jesus doch zuerst den Frauen erschienen war. In dem ersten Brief an die Korinther jedoch werden nur die Männer erwähnt. Dadurch wird nicht geleugnet, dass er Frauen erschienen war, sondern wird nur gezeigt, dass bei der formellen Verteidigung der Auferstehung, 1. Korinther 15, diejenigen aufgelistet werden, die von den Lesern für glaubwürdig gehalten sein würden. Dann setzt sich McDowell mit verschiedenen Erklärungsversuchen auseinander. Mit der Theorie, die gesagt, weil man heute nicht mehr sicher ist, welches Grab es war, sollte die ganze Geschichte in Frage zu stellen sein. Okay, wir wissen ja nicht genau, welches der Gräber in Jerusalem das Richtige ist. Jeder will natürlich darauf Anspruch erheben. Aber die Tatsache, dass wir uns nicht sicher sind darüber, bedeutet nicht, dass es alles im Eimer ist. Mit der Theorie, dass die Jünger alle zum falschen Grab gegangen seien, mit der Theorie, dass es alles nur Legende sei und nicht durch Tatsachen zu belegen wäre, mit der Theorie, dass Jesus nur geistlich, aber nicht körperlich auferstanden sei. Übrigens ist das der Erklärungsversuch, der in vielen Kirchen immer noch auf die Höhe gefaustet wird, ob von den Staatskirchen oder Sekten. Mit der Halluzinationstheorie, dass die Menschen alle in ihrer Trauer nur geträumt hätten, sie hätten den auferstandenen Christus gesehen. Ob 1, 2, 10, 11 oder gar 500, alle hätten dasselbe geträumt und waren dann bereit, dafür ihr Leben zu lassen? Weit hergeholt. Aber das sind Theorien, die teils seit Jahrhunderten, teils seit wenigen Jahrzehnten verbreitet werden. Dann hat es aber auch Theorien gegeben, um zu erklären, was mit dem Leichnam passiert ist. Merkt, dass die frühen Zeugen, auch die Feinde des Christentums, niemals in Frage gestellt haben, dass das Grab leer war. Also sagt man, hätten die Jünger ihn gestohlen. Ach, die Jünger, die alle aus Furcht im Garten geflohen waren, die Jünger, die sich vor Furcht vor den Juden versteckten, diese Jünger sollten seinen Leichnam versteckt und dann behauptet haben, er sei auferstanden. Diese sollten bereit gewesen sein, für eine Unwahrheit gefoltert und getötet zu sein? Damit gibt es aber ein großes Problem. Lügner machen keine guten Märtyrer. Wer ist bereit, wissentlich für eine Lüge zu sterben? Aus Überzeugung für eine Lüge zu sterben, dazu sind viele bereit, aber sie halten ihre Lüge für wahr. Wenn aber diese gelogen hatten, würde unter Folterung bestimmt irgendeiner seine Lüge aufgegeben haben oder zugegeben haben. Vielleicht hätten ihn die Behörden gestohlen. Ja, wozu eigentlich? Und selbst wenn, als wenige Wochen später die Gemeinde zu Jerusalem entstanden war und Tausende von der Auferweckung Christi überzeugt waren und selbst den Tätern vorgeworfen hatten, ihn gekreuzigt zu haben, hätten die Behörden allerspätestens dann sagen können, kommt, hier liegt er. Der neue Glaube wäre ein natürlichen Todes gestorben, eines natürlichen Todes. Die Theorie, Jesus sei nicht gestorben, sondern im kühlen Grab wiederbelebt worden und sich aus dem Grab befreit hätte, damit gibt es sehr viele Probleme. Bei dieser Theorie müssten die Soldaten, deren Aufgabe es war, ihn zu töten, davon überzeugt sein, dass er tot war. Um dies zu versichern, haben sie den anderen beiden die Beine gebrochen. Dann, so geschwächt wie er konnte sein eigenes Kreuz nicht mal die ganze Strecke tragen, sollte er sich aus den Grabkleidern befreit haben können, den schweren Stein beseitigen, die römische Wache überwinden und dann seine Jünger von der Lüge überzeugen können, er habe den Tod mit Macht überwunden, obwohl er nie tot war. Es steht nicht einmal mit seiner Ethik in Einklang. Manche Erklärungsversuche brauchen einen größeren Glauben als die Wahrheit selbst. Das ist doch blinder Glaube. Dann gibt es aber andere Faktoren, die es zu erklären gibt. Wie ist die früh entstandene Gemeinde sonst zu erklären? Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden sei, binnen kürzester Zeit gab es an der Stadt, wo er hingerichtet und begraben wurde, aber Tausende, die davon überzeugt waren, er war auferstanden. Diese waren auch bereit, für diese Tatsache mit ihrem Leben zu bezahlen. Wie ist der christliche Anbetungstag zu erklären? Dass schon seit den frühesten Jahrzehnten nach Christus die Christen, wohlgemerkt, die ersten Christen waren konvertierte Juden, dass Christen aus dem Judentum den Tag ihrer Anbetung von Samstag auf Sonntag geändert hatten? Also nicht nur hinnahmen, sondern selbst dafür die Entscheidung trafen, diesen durchzusetzen. Obwohl der Sonntag im Gegensatz zu dem Sabbat für sie ein Arbeitstag war. Was würde Juden, die dem Sabbat einen so hohen Stellenwert geben, dazu bringen, so etwas zu unterstützen? Gibt es eine andere Erklärung, als dass die Zeitzeugen davon überzeugt waren, dass Jesus eben am ersten Tag der Woche tatsächlich auferstanden war? Dass er ihnen das, übrigens nach der deutschen Rechnung, wir sagen Montag ist der erste Tag, aber in der Bibel ist Sonntag der erste Tag, nur um der Klarheit willen, dass Jesus am ersten Tag der Woche tatsächlich auferstanden war, dass er ihnen das zweite Mal an einem Sonntag erschienen war, nach 8 Tagen, also wie heute im Vergleich zu Ostern letzte Woche, und dass der Heilige Geist, den er von dem Vater zu schicken verheißen hat, an einem Sonntag, Pfingstsonntag, geschickt worden war. Und auch wenn dies vielleicht manche nicht überzeugen wird, wie erklärt man sonst die Verwandlung, die in den Nachfolgern Jesu stattgefunden hat? Das habe ich ein bisschen erklärt. Wie ist es zu erklären, dass gewöhnliche Fischern und anderen in wenigen Jahrzehnten vorgeworfen war, die Welt in Aufruhr gesetzt zu haben? Apostelgeschichte 17, Vers 6. Warum waren sie bereit, die Welt mit dieser frohen Botschaft zu bereisen und ihr Leben für diese Lehre zu geben? Das macht alles keinen Sinn ohne Auferstehung Jesu. Das sind aber alle Beweise, die, obwohl sie für uns Hinweise sind, auf die die Menschen der damaligen Zeit nicht zurückgreifen mussten oder zurückgegriffen hätten. Warum? Denn sie mussten nicht durch Argumente von dem leeren Grab überzeugt werden. Sie konnten hingehen und sich selbst überzeugen. Was galt für die Menschen der damaligen Zeit als sicherer Beweis? Eine Erscheinung des auferstandenen Jesu. Ihr könnt getrost davon ausgehen, dass Jesus aus Nazareth nicht nur gelebt hat und tot war, sondern aus den Toten auferstanden ist. Und übrigens, das ist das, was in dem letzten Buch der Bibel steht, wo einer sagt, Entschuldigung, also Johannes sagte, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, also Alpha, Omega, erster, letzter Buchstabe des griechischen Alphabets. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist Offenbarung 1, 10 und 11 und Offenbarung 1, 17 und 18. Wie ein David Wood in einer Debatte gegen einen Atheisten gesagt hat, ist Jesus von den Toten auferstanden? Die kurze Antwort heißt ja. Die lange Antwort heißt ja. Okay. Und im Gegensatz zu den Gegnern des Christentums liegt dem Christentum ein nachweisbares Wunder zugrunde. Um zu wissen, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, braucht man, wie gesagt, nur zwei Dinge zu wissen. Er war tot und danach war er wieder lebendig. Wisst ihr was? Ich habe noch Seiten, die auf die Tatsachen, auf Zitate eingehen. Wenn es einem die Beweise fehlen, kann ich nur empfehlen, macht euch mit der Literatur vertraut, mit seriöser Literatur, würde ich gerne sagen. Also nicht unbedingt 30 bis 60 Minuten, also sekundige Clips. Aber ich will nur erwähnen, dass viele Menschen, die versucht haben, die Auferstehung zu widerlegen, zu der Überzeugung gekommen sind, sie fand tatsächlich statt. Ich habe den Josh McDowell schon erwähnt. Es hat auch denjenigen gegeben, der Ben Hur geschrieben hat. Ihr kennt den Film, den Epic-Film. Er wollte auch ein Buch, zu Beginn wollte er ein Buch schreiben, das die Auferstehung Christi widerlegt. Und am Ende war das Ergebnis des Buch, das es sogar in Schutz nimmt. Es gibt auch denjenigen, der war, ich suche schnell, ja, auch der David Wood, möchte ich auch sagen, den ich zitiert habe. Lee Strobel, ein Buch von ihm gibt es hier in unserer Bibliothek, das heißt Der Fall Jesus. Und dann gibt es Cold Case Christianity, auf Deutsch heißt es Ungelöster Fall Christentum, von dem amerikanischen Mordkommissar und christlichen, also mittlerweile christlichen Apologet J. Warner Wallace. Ich möchte nur sagen, dass selbst die Bibelkritiker, die das Christentum aufs Korn nehmen, geben zu, dass binnen kürzester Zeit nach der Kreuzigung Jesu gepredigt wurde, dass Jesus auferweckt war. Also binnen weniger Monate. 1. Korinther 15, 3 bis 7 sagt, ich gebe euch das, was am allerwichtigsten ist, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er gesehen wurde. Von wem? Ja, es gibt verschiedene. Es gibt Freunde und Feinde. Es gibt kleine Gruppen und Einzelpersonen und auch eine Gruppe von mehr als 500 Menschen. Die Mehrzahl dieser Menschen lebten noch, als dies geschrieben wurde. Es ist, als würde Paulus sagen, überzeugt euch selbst. Wenn ihr mir nicht glaubt, geht hin, fragt die Leute, die da waren. Ich bin bereit, meinen Ruf aufs Spiel zu setzen. Wenn ich falsch liege, stehe ich dumm da. Also macht ruhig. Ja, und die zwei Feinde waren Saulus aus Tarsus, der versucht hat, die Gemeinde zu vernichten, die aber dabei überzeugt wurde, Jesus lebt und war bereit, den Rest seines Lebens für ihn einzusetzen. Und der Bruder, der Halbbruder von Jesus. Warum sage ich Halbbruder? Ihr wisst ja, die Bibel lehrt die Jungfrauengeburt. Das heißt, sie hatten dieselbe Mutter, Maria, aber Jesu Vater war Gott und Jakobus Vater war Josef. Und es heißt an drei Stellen, Markus 3, Markus 6 und dann auch Johannes 7, dass die Brüder, die Familie von Jesus, nicht an ihn glaubten. Ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt Feinde waren, aber sie wollten ihn daran verhindern, sein Werk zu tun. Also das ist so, ja, vielleicht war es lieb gemeint, aber es war gegen den Willen Gottes. Aber zwischen der Auferstehung Jesu, sagen wir zwischen der Kreuzigung, als Jesus am Kreuz hing, hat er die Verantwortung für seine Mutter Maria an Johannes übertragen und nicht an seinen Bruder Jakobus. Vielleicht wollte er, dass ein Gläubiger für sie zuständig ist. Aber wenn wir am Pfingstsonntag sehen, wer zu den 120 in dem oberen Gemach gehörten, war Maria da und die Brüder von Jesus. Mittlerweile glaubten sie an Jesus. Und wer ist schon bereit, seinen Stolz aufzugeben für einen älteren Bruder, der nie was Falsches machen konnte? Also das will man doch nicht tun. Der war ja immer der Gute. Okay? Aber Jakobus bekehrte sich zu seinem Halbbruder, könnte man fast sagen. Und Paulus zu seinem Feind. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Was macht den Unterschied aus? Das könnt ihr euch entscheiden. Jesus hat gelebt und wurde getötet. Und man hat ihn lebend in seinem Leib nach seinem Tod gesehen. Na, was sagst du dazu, was geschehen ist? Und wisst ihr, viele, die sich mit dieser Frage auseinandergesetzt haben, haben sich nicht für Jesus entschieden. Aber sie geben zu, die Beweislage ist sehr sicher. Aber entweder wollen sie nicht wahrhaben, dass es Übernatürliches gibt, oder sie wollen ja nicht mit den Konsequenzen leben, die darauf folgen. Würdest du nicht auch sagen, wenn jemand von den Toten auferweckt worden ist, er verdient es, gehört zu werden? Er verdient es, dass wir auf das, was er gelehrt hat, dass wir aufpassen, dass wir das in die Tat setzen. Aber was hat er gelehrt? Er hat gelehrt, dass wir sündig sind. Er hat auch gelehrt, dass es eines Tages ein großes Gericht gibt, dass wir Gott verantworten müssen, was wir getan haben. Oh, und dass es eine ewige Strafe gibt. Und das ist natürlich nicht sehr beliebt. Und deshalb geben viele Menschen lieber Jesus auf, als ihr Leben, als ihren Thron, als ihren Willen. Aber ist das wirklich das, was wir tun wollen? Augen zu und gegen die Wand prahlen? Es ist nicht Augen zu und durch. Denn diese Tatsache ist sehr fest, diese Beweislage. Und deshalb würde ich sehr empfehlen, bitte räumt die Möglichkeit ein, und bitte glaubt an die Beweislage und nehmt Jesus nicht als Feind, sondern als Freund an. Er liebt dich. Er möchte dein Heiland sein. Er bereitet dir die, oder unterbreitet dir die Gelegenheit, ewiglich bei ihm zu sein, in der Herrlichkeit. Ist das nicht eine große Liebe? Was gibt es für eine größere? Dass Gott für sein Geschöpf stirbt? Dass Gott bereit ist, für seine Feinde sein Leben zu lassen in der Person Jesu, damit sie bei ihm sein können? Größere Liebe gibt es nicht. Und deshalb, warum dieser Liebe widerstehen? Tu das nicht, sondern sag, okay Gott, wenn das wirklich der Fall ist, bitte überzeuge mich, bitte mach das mir klar. Ich will ja nicht an, wie Thomas in dem Buch Johannes. Ich werde nicht glauben, bis ich die Beweise habe. Okay? Man will ja keinen blinden Glauben haben. Man will ja keinen Glauben haben, der nicht bewiesen ist. Wo die Beweise fehlen. Aber wenn es die Beweise gibt, ist man dann doch bereit zu glauben. Thomas war's. Er sagte, mein Herr und mein Gott. Und das war ja nicht fluchen. Okay, heutzutage sagen die Menschen, mein Gott. Nein, er sagte, mein Herr und mein Gott. Und das ist das, was Gott von dir abverlangt. Lass uns beten, dass Gott uns dafür den Glauben gibt. Herr, wir danken dir für dein Wort, für diese Quellen, aus denen wir Informationen bekommen, dass wir zu einer Zeit leben, wo solche Dinge uns zur Verfügung stehen. Den Menschen in vergangenen Jahrhunderten waren diese Beweise so, in dieser Fülle zumindest, nicht vorhanden. Aber jetzt haben wir keine Ausrede. Wir sind ohne Entschuldigung, wenn wir uns dagegen entscheiden. Danke für deine Gnade, dass wir diese Wahrheiten überhaupt zu Ohren bekommen. Und bitte schenke Gnade, daran zu glauben. Du hast nicht nur deinem Sohn Jesus das Leben gegeben, du willst uns auch ein neues Leben geben. Danke dafür im Namen Jesu.